Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort ein Licht auf unserem Weg ist, durch das wir deine Hilfe erfahren, durch das wir dich kennenlernen, durch das wir von dir gelehrt werden. Und wir wollen das heute Morgen bitten, dass du uns durch dein gutes Wort deine Hilfe erfahren lässt und dass du uns lehrst auf den Wegen, die wir gehen sollen. Bitte sprich du zu uns. Amen. Ja, wer vergangene Woche hier war, der weiß noch, dass wir uns einen Text aus dem zweiten Buch Mose angeschaut haben, in dem es um eine Warnung an uns ging. Wir sollten aus diesem Text lernen, nicht dieselben Fehler zu begehen, die unsere geistlichen Vorfahren, die Israeliten, begangen haben. Sie haben in der Wüste, waren sie unterwegs mit Gott, und sie haben gemurrt, sie haben gemeckert, sie haben geschimpft, sie haben Mose Vorwürfe gemacht und sie haben durch all das ihren Gott auf die Probe gestellt. Und heute befinden wir uns zwar immer noch in der Wüste, aber wir sehen eigentlich das genaue Kontrastprogramm. Letzte Woche hatten wir ein Negativbeispiel und heute enthält unser Text ein positives Beispiel, dem wir folgen sollen. Und ich möchte euch einladen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, das zweite Buch Mose aufzuschlagen in Kapitel 18. Ihr bekommt den Text auch angezeigt an der Leinwand und ich lese mit uns erst 2. Mose 18 das ganze Kapitel. Jitro, der Priester von Midian und Schwiegervater Moses, erfuhr, was Gott alles für Mose und für sein Volk Israel getan hat und dass er sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Da machte er sich mit Zipporah, Moses Frau, auf den Weg. Mose hatte sie nämlich zu ihrem Vater zurückgeschickt. Jitro nahm auch die beiden Söhne Zipporas mit. Der eine hieß Gershom, Gast in der Öde, weil Mose gesagt hatte, ich bin ein Gast in einem fremden Land geworden. Der andere hieß Eliezer, Gott hilf, denn Mose hatte gesagt, der Gott meines Vaters hat mir geholfen, denn er hat mich vom Schwert des Pharao gerettet. So kam Jitro, der Schwiegervater Moses, also mit dessen Frau und seinen Söhnen zu ihm an den Lagerplatz in der Wüste beim Gottesberg. Er ließ Mose ausrichten, dein Schwiegervater Jitro kommt zusammen mit deiner Frau und deinen beiden Söhnen zu dir. Da ging Mose seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn. Sie fragten einander nach dem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was Jahwe am Pharao und an den Ägyptern getan hatte, um Israel zu befreien. Er erzählte von den vielen Schwierigkeiten unterwegs und wie Jahwe ihnen herausgeholfen hatte. Da freute sich Jitro, dass Jahwe so viel Gutes an den Israeliten getan und sie aus der Gewalt der Ägypter gerettet hatte. Er sagte, Jahwe sei gepriesen, der euch aus der Gewalt des Pharao und der Ägypter und von ihrer Unterdrückung befreit hat. Jetzt weiß ich, dass Jahwe größer ist als alle Götter, denn das hat sich gerade an der Vermessenheit der Ägypter gezeigt. Dann opferte er Gott ein Brand- und ein Schlachtopfer. Aaron und alle Ältesten Israels nahmen an dem Opfermahl in der Gegenwart Gottes teil. Am nächsten Tag setzte sich Mose hin, um Recht zu sprechen. Die Leute standen vom Morgen bis zum Abend vor ihm. Als Moses Schwiegervater das alles sah, fragte ihn, was machst du denn mit dem Volk da? Warum sitzt du allein hier und die Leute stehen vom Morgen bis zum Abend um dich herum? Mose erwiderte, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Auch wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und mache sie mit den Vorschriften und Weisungen Gottes bekannt. Da sagte sein Schwiegervater, das machst du nicht besonders gut. Es ist viel zu viel für dich und auch für die Leute, die vor dir stehen. Die Aufgabe ist zu schwer, du kannst sie nicht allein bewältigen. Hör auf meinen Rat und Gott möge mit dir sein. Du solltest das Volk vor Gott vertreten und ihre Anliegen vor ihn bringen. Erkläre ihnen die Vorschriften und Weisungen Gottes und zeig ihnen, was sie tun und lassen sollen. Sieh dich aber im ganzen Volk nach tüchtigen und zuverlässigen Männern um. Sie müssen Gott fürchten, die Wahrheit lieben und Bestechung hassen. Setze sie als Verantwortliche für je 1000, 150 oder 10 Personen ein. Sie sollen die alltäglichen Streitigkeiten schlichten und nur mit den schwierigeren Fällen zu dir kommen. Mach dir die Last leichter und lass sie mittragen. Wenn du das tust, sofern Gott es dir befiehlt, wirst du bei Kräften bleiben und dieses Volk wird seinen Bestimmungsort sicher erreichen. Oder wie andere Übersetzungen übersetzen, und auch all diese Leute werden befriedigt nach Hause zurückkehren. Mose nahm den Rat seines Schwiegervaters an und handelte danach. Er wählte zuverlässige Männer aus, ganz Israel aus, und setzte sie als Verantwortliche für je 1000, 150 und 10 Personen ein. Von nun an konnten sie jederzeit recht sprechen und regelten die einfachen Streitfälle selbst. Nur mit den schwierigen Fällen kamen sie zu Mose. Dann ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und der kehrte heim in sein Land. Ja, dieser längere Abschnitt enthält eigentlich zwei untere Abschnitte, die beide nach einem ganz ähnlichen Muster verlaufen. In den ersten 12 Versen sehen wir, dass Jethro, Moses Schwiegervater, eigentlich die Hilfe von Mose braucht. Er war zwar vom Hörensagen, hatte zwar davon gehört, dass Jahwe seinem Schwiegersohn Mose und die Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, aber sein Verständnis von dem, was Gott getan hatte, war noch nicht vollständig. Mose begegnet dann diesem Problem, indem er ihm ausführlicher von der Rettung Gottes berichtet. Und dann zum Abschluss sehen wir, wie Jethro ganz positiv auf diesen Bericht reagiert. Er preist Jahwe und betet ihn an. Und dann im zweiten Teil ist es genau umgekehrt. Mose hat eigentlich ein Problem. Er braucht Hilfe. Seine Art, die Israeliten zu leiten, ist nicht besonders gut, wie Jethro es nennt. Und dann ist es Jethro, der Mose hilft und ihm Rat gibt. Und dann schließt der zweite Abschnitt damit, wie der erste Teil, mit einer positiven Antwort von Mose auf den Rat von seinem Schwiegervater, wodurch dann das ursprüngliche Problem behoben wird. Also zwei Abschnitte, wo wir beide sehen, wie Mose und Jethro miteinander interagieren. Und wir dürfen jetzt bei dieser Unterhaltung von Schwiegervater und Schwiegersohn zuhören und dabei sowohl von dem Vorbild von Jethro etwas lernen, als auch von dem Vorbild von Mose etwas lernen. Und wenn wir den ersten Teil uns zuerst anschauen, die erste Hälfte des Textes, dann enthält sie eine Aufforderung auch an uns, nämlich so zu sein wie Jethro und Jahwe für seine Rettung zu preisen. Das will uns der erste Teil dieses Kapitels nahelegen. Das Schlüsselwort in diesem ersten Abschnitt, in diesen ersten 12 Versen, ist das Verb retten oder befreien. Es wird in dieser Übersetzung auch manchmal anders übersetzt mit heraushelfen. Aber dieses Wort kommt in diesen kurzen Versen ganz häufig vor. In Vers 4 wird es quasi das erste Mal angedeutet. Da sehen wir dann, wie Mose seinen Sohn genannt hatte, nämlich Gott hilf oder Eliezer. Und er hat gesagt, der Gott meines Vaters hat mir geholfen, denn er hat mich vom Schwert des Pharaos gerettet. Hier kommt es das erste Mal vor. Und dann in den Versen 8 bis 10 kommt es in jedem Vers einmal vor, dieses Wort. Ich lese uns das nochmal. Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was Jahwe am Pharao und den Ägyptern getan hatte, um Israel zu befreien. Hier ist es das erste Mal. Er erzählte von den vielen Schwierigkeiten unterwegs und wie Jahwe ihnen herausgeholfen hatte. Da freute sich Jethro, dass Jahwe so viel Gutes an den Israeliten getan und sie aus der Gewalt der Ägypter gerettet hatte. Und dann in Vers 10 noch einmal, er sagte, Jahwe sei gepriesen, der euch aus der Gewalt des Pharao und der Ägypter und von ihrer Unterdrückung befreit hat. Und dieses Wort ist nicht nur hier in diesem Text ein ganz wichtiges Wort, sondern in der ganzen ersten Buchhälfte vom Buch Exodus. Wir sind jetzt seit 18 Kapiteln in diesem Buch unterwegs. Und wenn man diese 18 Kapitel mit einem Wort zusammenfassen müsste, dann wäre das Wort Rettung, glaube ich, eine ganz gute Wahl. Darum geht es in diesem ersten Teil des Buches. Jahwe rettet. Er ist ein Rettergott. Er rettet die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und was passiert, als Mose dann dem Jethro von Jahwes Rettungstaten erzählt? Jethro sagt es in Vers 11. Jetzt weiß ich, dass Jahwe größer ist als alle Götter. Oder man könnte auch übersetzen, jetzt erkenne ich, dass Jahwe größer ist als alle anderen Götter. Und damit erfüllt sich eigentlich genau das, was vorher bei den Wundern, die Jahwe getan hat, immer gleichzeitig mit angekündigt wurde. Die Rettung der Israeliten war nicht nur für die Israeliten bestimmt, es war nicht nur ein Geschenk für die Israeliten selbst. Nein, wir haben immer wieder gelesen, diese Rettung, diese Wunder, die Gott getan hat, sollten der ganzen Welt zeigen, der ganzen Welt offenbaren, ist auch ein Wort, was man dafür verwenden kann, wer Jahwe ist, dass er ein barmherziger und mächtiger Gott ist. Und Jethro ist quasi jetzt der allererste, der, wenn man so möchte, aus zweiter Hand von diesem Exodus profitiert, von dieser Rettung Jahwe profitiert. Er selber war nicht dabei, Er hat das alles selber nicht miterlebt und doch kommt er durch dieses Zeugnis, durch dieses Exodus-Zeugnis zu der Erkenntnis Gottes. Er erkennt die Macht und die Barmherzigkeit Gottes. Er hört dieses Zeugnis von Gottes Rettungstaten und er gibt die passende Antwort darauf. Erstens, er freut sich und er preist Jahwe. Zweitens, er bekennt Jahwe als den höchsten Gott. Und drittens, er bringt Gott ein Opfer dar. Wir sehen das in Vers 12. Dann opferte er Gott ein Brand- und ein Schlachtopfer. Aaron und alle Ältesten Israels nahmen an dem Opfermahl in der Gegenwart Gottes teil. Wenn wir das, was hier mit Jethro passiert, mit neutestamentlichen Worten beschreiben müssten oder mit unseren Worten, die wir vielleicht manchmal verwenden, würden wir sagen, Jethro hat sich in diesem Moment zu Gott bekehrt. Er hat sich Gott zugewandt und er hat gesagt, dieser Gott soll mein Gott sein. Und lasst uns dabei nicht vergessen, wer Jethro war. Er war der Priester von Midian. Das heißt, er hat vorher andere Götter angebetet. Deshalb war er ein Priester. Und er erkennt trotzdem jetzt Jahwe, der Gott Israels, der Gott, der sich offenbart hat in dem Exodus. Er ist der wahre Gott, der höchste Gott. Und vielleicht denken wir, ja, was habe ich jetzt mit diesem Jethro gemeinsam? Aber ich denke, du und ich haben mehr mit diesem midianitischen Priester gemeinsam, als auf den ersten Blick scheint. Auch wir sind keine gebürtigen Israeliten. Die meisten Menschen auf diesem Planeten sind nicht biologische Abstammung oder Nachkommen von Abraham, sondern wir sind, und das haben wir auch vorhin in diesem Text gehört, eigentlich Fremde. Wir sind eigentlich gehören nicht zu dieser Familie, mit der Gott einen besonderen Bund geschlossen hatte. Wir sind Fernstehende, so wie auch Jethro, der Schwiegervater von Mose. Aber wir sehen hier in dem zweiten Buch Mose schon die Absicht Gottes, dass er sein Volk nicht dadurch definieren würde, ob man zu einer bestimmten Familie gehört, ob man zu einer bestimmten Ethnie gehört, ob man ein Israelit ist, sondern dass die persönliche Antwort auf diese Rettung, die Gott gewirkt hat, dass das definiert, wer zu dem Volk Gottes und zu seiner Familie dazugehört. Unabhängig von unserer Nationalität oder unabhängig von unserer Herkunft, das ist das wahre Volk Gottes, die Jahwe als ihren Gott erkennen und ihm folgen wollen. Und hier schon im Buch Exodus wird angedeutet, dass Gottes Plan ist es, Menschen aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen zu erlösen, wie wir das dann später im letzten Buch der Bibel, im Buch Offenbarung lesen, in Kapitel 5, Vers 9. Also das ist das Erste, was wir mit Jethro gemeinsam haben. Auch wir sind in dem Sinne nicht Israeliten und können Gott kennenlernen. Und das Zweite, was wir mit ihm gemeinsam haben, ist, dass auch wir uns nur durch das Zeugnis von anderen zu Gott bekehren können, ihm uns zuwenden können. Jethro, er hatte nur gehört, was Jahwe getan hatte. Er hat keins dieser großen Wunder, von denen wir lesen können. Er hat keins dieser Wunder mit eigenen Augen gesehen. Er hat nicht die Plagen in Ägypten gesehen, nicht den Durchzug durch das Schilfmeer. Er hat nicht gesehen, wie wir letzte Woche gehört haben, wie Wasser aus dem Felsen kommt. All das hat er nicht gesehen. Aber er bekehrt sich trotzdem aufgrund des Zeugnisses von Augenzeugen. Und so ist es auch bei uns. Keiner von uns, wie gern wir das vielleicht auch gesehen hätten, keiner von uns hat nur ein einziges Wunder von Jesus gesehen. Keiner von uns hat seine Kreuzigung miterlebt. Keiner von uns war dabei, als die Jünger das leere Grab entdeckt haben. Keiner von uns ist einer von den Jüngern oder 500 anderen Menschen, die Jesus nach seiner Auferstehung leibhaftig gesehen haben. Und trotzdem glauben wir an ihn und folgen ihm nach. Und ein Wort, das mich immer ermutigt hat, ist das, was Jesus zu Thomas gesagt hat. Er hat zu Thomas gesagt in Johannes 20, Vers 29, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und das ist eine Ermutigung für uns, an Jesus zu glauben, ihm nachzufolgen, auch wenn wir ihn, sage ich mal, nur durch das Zeugnis von anderen kennengelernt haben, nur durch das, was aufgeschrieben wurde von Augenzeugen. Und mit diesem Bekehrungsbericht von Jethro stellt Gott uns eine Frage. Machst du auch einen Jethro? Bekehrst du dich auch zu ihm, dem lebendigen Gott? Gott fragt uns, wirst du mir vertrauen? Wirst du mit mir gehen? Wirst du dein ganzes Leben auf mich setzen, aufgrund der wunderbaren Taten, die ich getan habe, die dir von Zeugen verkündet wurden? Und natürlich ist das, was uns verkündet wird, etwas anderes als das, was Jethro verkündet wurde. Und doch ist es im Kern dasselbe. Uns wird in gewisser Weise noch mehr gesagt als das, was Jethro schon gesagt wurde. Aber die Botschaft ist eigentlich eine ähnliche. Der eine wahre Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, er befreit in seiner Gnade ein Volk aus der Gefangenschaft und bringt sie dorthin, wo sie mit Gott im Frieden leben können. Und wir wissen, dass diese größte Rettungstat Gottes durch Jesus Christus geschehen ist. Gott hat ihn als ein Mensch auf die Erde gesandt, um uns zu retten. Er hat ihn gesandt, um uns aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes zu führen in das ewige Leben mit ihm. Er bewirkte diese Rettung, als er am Kreuz stellvertretend für uns gestorben ist und dann am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und Gott fragt uns, er fragt dich, was ist deine Antwort darauf? Ich habe dieses Kapitel auch in einer anderen Übersetzung gelesen und in Vers 12 heißt es da, nachdem Jethro Gott gepriesen hat und ihn bekannt hatte, darauf ließ Jethro Moses Schwiegervater, und in meinem Kopf wurde dieser Satz anders vervollständigt, als er da steht. Ich habe gedacht, daraufhin ließ Jethro Moses Schwiegervater sich taufen. Das steht da natürlich nicht. Aber was da steht, entspricht, glaube ich, dem, was wir heute eine Taufe nennen würden. Es steht dort, er ließ Tiere zu einem Brand- und Schlachtopfer für Gott herbeibringen, und Aaron, nebst allen Ältesten der Israeliten, kam herbei, um mit dem Schwiegervater Moses das Opfermahl vor Gott zu halten. Jethro hat sich nicht taufen lassen, aber ich denke, das ist eigentlich das alttestamentliche Pendant, die alttestamentliche Entsprechung zu der neutestamentlichen Taufe. Durch dieses Opfer, was Jethro dargebracht hat, sagte er, ich gehöre zu Jahwe. Ich gehöre zu diesem Gott. Und so wie ich dieses Tier darbringe und es Gott gebe, so gebe ich mein eigenes Leben Gott. Ich will zu ihm gehören. Und wir wissen auch, dass jemand, der ein Tier geopfert hat, in gewisser Weise auch immer gesagt hat, das, was mit diesem Tier passiert ist, das hätte eigentlich mit mir passieren sollen. Wir haben das schon im Exodus-Buch mit diesem Lamm gesehen, das stellvertretend für diejenigen gestorben ist, dass dann diese Menschen, die dieses Lamm geschlachtet haben, dadurch anerkannt haben, eigentlich hätte ich sterben müssen. Aber dieser Todesengel ist an meinem Haus vorbeigegangen aufgrund des Blutes an den Türen. Und ein Opfer sagt eigentlich dann auch immer, ich hätte sterben müssen, ich hätte das eigentlich verdient, aber dieses Opfer ist an meiner Stelle gestorben. Und nichts anderes sagen wir, wenn wir uns heute taufen lassen. Wir bringen öffentlich zum Ausdruck, ich gehöre zu Jesus Christus. Und Jesus Christus ist für mich gestorben. Und das, was er getan hat, das gilt auch mir. Ich möchte das für mich in Anspruch nehmen. Und ich gebe mich ihm jetzt ganz hin als meine Antwort darauf. Und wir sehen dann ganz schön, dass Aaron und die anderen Ältesten mit ihm gegessen haben. Und das bringt zum Ausdruck, sie nehmen ihn in die Familie Gottes auf. Sie sagen, ja, du gehörst zu uns. Du gehörst jetzt zu denen, die Jahwe anbeten. Und ich möchte dich noch einmal fragen, wie wirst du persönlich auf das antworten, was Gott durch Jesus Christus getan hat, was du von diesem Jesus gehört hast? Vielleicht sagst du, ich habe noch nicht viel gehört, so ein paar Sachen habe ich gehört. Dann möchte ich dich einladen, sprich jemanden aus der Gemeinde an und bitte ihn oder sie, dir mehr zu erzählen von Jesus. Aber vielleicht hast du auch schon genug gehört und du kannst dich so wie Jethro darüber freuen, was Jesus getan hat, welche Rettung er dir geschenkt hat. Dann lade ich dich ein, so wie Jethro, diesen Gott zu preisen und ihn als den wahren Gott zu bekennen, dein Leben ihm zu übergeben und ihm nachzufolgen. Das ist das, wozu uns diese Geschichte von Jethros Hinwendung zu Gott auffordert, auch dich und auch mich. Im ersten Teil dieses Kapitels ging es, wenn man das mit einem Wort überschreibt, um Bekehrung. Im zweiten Teil geht es um Belehrung. Und so wie der erste Teil so ein bisschen Zurückblick auf die erste Buchhälfte, so schaut der zweite Teil dieses Kapitels voraus auf das, was jetzt noch im Buch Exodus kommt. Es ist so ein Ausblick auf das, was im zweiten Teil des Buches Exodus kommt. Deshalb ist dieses Kapitel wie so ein Scharnier, das zwei Teile des Buches zusammenhält. Wir werden nächste Woche einen der wohl bekanntesten Texte aus der Bibel überhaupt betrachten und auch aus dem Buch Exodus, nämlich die 10 Gebote. Und wir sehen, jetzt starten wir in diesem Teil, wo es ganz viel um die Belehrung Gottes geht, um Gott, göttliche Belehrung. Das ist so das, was im zweiten Teil des Buches viel passiert. Gott lehrt das Volk, das er gerettet hat, wie sie nun als ein heiliges Volk für Gott leben und ihn anbeten können. Und das sehen wir, das war schon immer die Berufung von Gottes Volk, damals und heute, ein heiliges Volk zu sein, ein ihm geweihtes Volk zu sein, ein Volk zu sein, worin deutlich wird, ja, wir gehören zu diesem Gott. Und die alttestamentliche Gemeinde, die sollte auch das Wesen Jahwes widerspiegeln, sodass sie ein Licht sind für die Völker um sie herum. Sie sollten Gutes tun, sie sollten sich von Gottes Wesen verändern lassen, sodass sie ein Licht sind für die Völker um sie herum. Und so wie Jethro, dann auch Jahwe als Gott kennenlernen. Und dafür braucht, und das sehen wir in diesem Text, dafür braucht das Volk Gottes die Belehrung Gottes. Ein Schlüsselwort in dieser zweiten Hälfte des Kapitels ist das hebräische Wort, das manche von uns vielleicht kennen, weil wir es auch in unseren deutschen Wortschatz übernommen haben, das Wort Tora. Das Wort Tora ist einmal der Überbegriff für die 5 Bücher Mose, aber manche verwenden ihn auch als den Überbegriff, oder so wird er auch im Neuen Testament verwendet, als Überbegriff für das ganze Alte Testament. Und im Ursprung bedeutet dieses Wort Torah lehren und unterweisen. Und auch dieses Wort wird in unserem Text zweimal verwendet. Zum Beispiel in Vers 16, da sagt Mose, die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Auch wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide ihren Fall und mache sie mit den Vorschriften und Weisungen Gottes bekannt. Und je nachdem, welche Übersetzung du dabei hast, steht da vielleicht die Ordnungen und Satzungen oder die Gesetze Gottes oder Ordnungen, Satzungen, Weisungen, Vorschriften. Das sind die Worte, die hier verwendet werden. Und dann sehen wir es noch an einer zweiten Stelle. Diesmal sagt Jethro zu Mose in Vers 20, erkläre du ihnen die Vorschriften und Weisungen Gottes und zeig ihnen, was sie tun und lassen sollen. Dieses Kapitel mit Jethro, das wird manchmal so verstanden als ein Handbuch für biblische Leiterschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gehört habt. Es gibt sogar manche Managementbücher, die dieses Kapitel zitieren und sagen, guckt mal, schon in der Bibel finden wir den ersten Management-Consultant, das war Jethro, der hat Mose dann erklärt, wie er nach guten Leiterschaftsprinzipien das Volk Gottes führen soll. Und wir finden einen biblischen Beleg dafür hier in diesem 18. Kapitel im zweiten Buch Mose. Manche sprechen sogar von dem Jethro-Prinzip. Und ich bin sicher, wir können aus diesem Text ganz viel lernen von diesen Prinzipien, die uns hier dargelegt werden. Zum Beispiel, wie wichtig es ist für einen Leiter, Aufgaben zu delegieren und andere mit ins Boot zu nehmen und mit teilhaben zu lassen. Ein Autor, den ich sehr schätze, ist Johannes Calvin, und er hat gesagt, ein Sonnenstrahl ist nicht dazu bestimmt, die ganze Welt allein zu erleuchten. Das finde ich ist ein sehr schönes Bild. Es ist nur ein Sonnenstrahl von vielen und nicht einer hat die Aufgabe, alles zu machen, sondern Gott hat die Idee, dass verschiedene Menschen gemeinsam die Aufgabe bewältigen. Und gesegnet ist das Volk und die Gemeinde, in der es wirklich als eine Bereicherung gesehen wird, wenn nicht von einem Leiter erwartet wird, alles allein zu tun, sondern wo die Aufgaben aufgeteilt werden, wo andere Leiter mit einbezogen werden und dabei vor allem, wie wir hier lesen, auf den Charakter eines Leiters geachtet wird. Das ist das, was hier im Vordergrund steht. Folgende Eigenschaften sollten diese Leiter auszeichnen. Sie müssen tüchtig sein, das heißt, sie müssen für die Aufgabe an sich geeignet sein, aber vor allem müssen sie zuverlässig sein. Sie müssen Gott fürchten, das heißt, sie müssen eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Sie müssen die Wahrheit lieben und vor allem, sie dürfen nicht bestechlich sein. Geld darf nicht eine zu große Rolle in ihrem Leben spielen, in dem Sinne, dass sie sich Geschenke machen lassen und sich bestechen lassen. Also eine ganz praktische Anwendung dieses Textes ist sicherlich auch, dass du dafür beten kannst, dass Gott uns solche Leiter in der Gemeinde schenken möge. Und auch in unserem Land, denke ich. Und auch viele andere praktische und ja, Weisheiten könnte man aus diesem Kapitel 10 ziehen. Aber ich habe mich gefragt, warum hat der Verfasser des Buches Exodus, warum hat er jetzt dieses Kapitel oder diesen Bericht mit aufgenommen? Ging es ihm wirklich primär darum, uns diese Leiterschaftsprinzipien zu geben, vielleicht eine Art Burnout-Prävention für zukünftige Leiter? Und ich denke, ein wesentliches Anliegen des Verfassers ist uns, wenn wir jetzt zu diesem zweiten Teil des Buches kommen, wo es ganz viel um Belehrung geht, deutlich zu machen, wie zentral eigentlich diese Belehrung Gottes für unser Leben als Gottesgemeinde ist, wie sehr wir das brauchen, dass wir von Gott gelehrt werden. Und wir müssen, nachdem wir von Gott gerettet wurden, nachdem wir seine Kinder geworden sind, wir müssen lernen, wie wir als sein Volk, als seine Gemeinde in dieser Welt leben können. Und dafür brauchst du, dafür brauche ich die Weisungen Gottes für dein Leben, für deinen Alltag. Bei den Entscheidungen, die wir treffen, soll immer die Frage uns begleiten, was ist Gottes Wille in dieser Situation? Welchen Weg weist Gottes Wort uns, dass wir nicht eigenständig handeln, sondern dass wir uns von Gottes Wort unterweisen lassen? Und ich denke, deshalb ist diese strukturelle Veränderung, die Jethro hier vorschlägt, sie dient vor allem dazu, dass Gottes Wort jedem zugänglich gemacht wird. Das war das Problem, dass Mose alles allein gemacht hat und ganz viele Leute ihre Fragen nicht stellen konnten und das Wort Gottes bei ihnen gar nicht angekommen ist. Und jetzt, wenn Gottes Volk, Gottes Wort in Form von Tora, von Unterweisung in den nächsten Kapiteln bekommen wird, soll das Volk Gottes vorbereitet sein, dass jeder vom Kleinsten bis zum Größten lernen kann, wie er Gott gefällig leben kann, ein heiliges Leben führen kann. Und als Ganzes zeigt uns dann dieses Kapitel ein Muster, das wir auch sonst überall in der Bibel finden. Erst Bekehrung, dann Belehrung. Oder auf Bekehrung folgt Belehrung. Das ist das Prinzip, was wir immer sehen. Wir wenden uns Gott zu, aber dann sind wir mit unserer Reise mit Gott noch nicht fertig, sondern es gibt noch ganz viel zu lernen, wie wir unseren Alltag, wie wir unser Leben, wie wir unsere ganz praktischen Entscheidungen nach Gottes Willen gestalten. Und die Botschaft an uns ist die, dass wir Gottes Belehrung brauchen. Und wenn wir über Strukturen nachdenken, sollten wir uns immer fragen, was können wir tun, damit möglichst viele Menschen Zugang bekommen zu Gottes Wort, dass sie erreicht werden mit Gottes Wort, dass sie von diesen wunderbaren Taten Gottes hören können, wie Jethro gehört hat, und wie sie dann auch lernen können, so zu leben, nach dem, was Gottes Wille ist, nach Gottes Wort leben können. Das ist das, was uns immer wieder auch ins Nachdenken bringen sollte. Wo können wir vielleicht Dinge in unserer Gemeinde auch verändern? Und als Ältestenkreis haben wir auf unserer Klausur auch darüber nachgedacht. Wir freuen uns sehr, dass es viele Möglichkeiten gibt, Gottes Wort zu hören, in der Bibelstunde, in der Jugendgruppe, im Frauenbrunch, Seniorenkreis und auch in Hauskreisen. Aber was wir denken, was für uns wichtig ist als Gemeinde, ist, dass wir in kleineren Gruppen, vielleicht sogar Zweiergruppen, Dreiergruppen, dass wir da diese Möglichkeiten noch mehr ausschöpfen, Gottes Wort ganz persönlich in das Leben von Einzelnen von uns zu sprechen und uns immer wieder damit beschäftigen, was möchte Gottes Wort mir in dieser Situation, in der ich bin, sagen. Und dabei können wir einander helfen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du schon etwas länger im Glauben unterwegs bist, und viele von euch sind das, dann halt Ausschau nach Menschen, die vielleicht noch nicht so viel wissen, wie du. Auch wenn du noch nicht ein offizielles Amt hast, wie das hier vielleicht klingt, kannst du jemand sein, der jemand anderes anleitet und seine Fragen über Gott beantwortet und ihm hilft, sein Leben so zu gestalten, wie es Gott gefällt. Also, zwei Krisen werden hier durch Jethros Weisenrat abgewendet. Ja, ein Burnout von Mose, aber viel mehr noch, dass Gottes Volk unter nicht ausreichend mit Gottes Wort versorgt wird. Das ist das, wo es hier auch drum geht. Wenn wir im ersten Teil Jethro als ein Vorbild für uns gesehen haben, dann denke ich, ist im zweiten Teil Mose ein Vorbild für uns, weil er ganz viel Demut in diesem Kapitel zeigt. Er lässt sich von Jethro etwas sagen und das muss in vielerlei Hinsicht vielleicht schwierig gewesen sein. Jeder, der einen Schwiegervater hat, weiß vielleicht, dass es manchmal nicht so einfach ist, sich von seinem Schwiegervater etwas sagen zu lassen. Aber Mose hätte auch sagen können: Jethro, wer bist du eigentlich? Ich bin hier der von Gott eingesetzte Lehrer. Ich weiß, was ich hier tue. Ich kenne mich aus. Du bist gerade erst irgendwie hier dazugekommen und erteilst schon kluge Ratschläge. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Gott hat mich eingesetzt, das Volk Gottes zu lehren. Also mache ich das, wie ich denke, wie es richtig ist, auf meine Weise. Aber der größte Lehrer im Alten Testament, Mose, er hatte genug Demut, sich von jemand anderes belehren zu lassen. Und diesem Vorbild sollten wir folgen. Diesem Vorbild Mose, der Demut, sich von anderen belehren zu lassen und einen Ratschlag zu empfangen. Am Ende der Tora, im 5. Buch Mose, sagt Mose selber folgende Worte zu den Israeliten. Das steht in 5. Mose 18, Vers 15. Da sagt er: Ein Propheten, so wie mich, wird Jahwe, dein Gott, er sagt das zu Israel, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, für dich erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Das sagte Mose schon. Gott wird einen Propheten, so wie mich, schicken, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, und auf ihn sollt ihr hören. Wer ist wohl dieser Prophet, den Mose gemeint hat? Mose wusste, er ist nicht der Weisheit letzter Schluss, bei weitem nicht, sondern eines Tages würde ein viel größerer Prophet kommen, ein viel größerer und bedeutsamerer Lehrer, als er es war, der sein Volk unterweisen würde. Und wir wissen inzwischen, Jesus ist dieser Lehrer, dieser Prophet, der gekommen ist, der größer ist als Mose. Petrus erklärt uns das in Apostelgeschichte 3. Und wir haben diesen wunderbaren Lehrer, Jesus. Und ich möchte dich erneut fragen: Willst du dich von diesem Lehrer unterweisen lassen? Wirst du dich von ihm lehren lassen? Soll er dein Lehrer sein? Wirst du auf dem Weg gehen, den er dir beibringt? Möchtest du ihm folgen? Und das Erstaunliche an Jesus, und das macht ihn, denke ich, so vertrauenswürdig und so glaubwürdig, ist, dass Jesus selbst so unheimlich, unglaublich demütig war. Er ist vom Himmel herabgekommen, ihm standen alle himmlischen Heere zu Befehl, und doch hat er sich zu uns herabgeneigt, zu uns herabgebeugt, um uns einfachen Wesen Gottes Wege zu lehren. Er hat sich nicht nur um uns gekümmert, indem er uns gelehrt hat, sondern er hat seine Demut vor allem darin gezeigt, dass er sogar für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist Jesus, unser Retter, der für uns gestorben ist, und unser Lehrer. Und er sagt, und ich habe vorhin schon einen Teil dieses Verses gelesen, er sagt: Kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten beschwert seid. Ich will euch Ruhe schaffen. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben, denn mein Joch trägt sich gut und meine Last ist leicht. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du unser Retter bist, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist, um uns aus unserer tiefsten Gefangenschaft herauszuführen. Du hast unsere Sünde weggenommen, du hast den Tod besiegt und wir haben ewiges Leben mit dir. Und wir bitten dich, dass wir wie Schafe sind, die auf die Stimme ihres Hirten hören, dass wir uns von dir rufen lassen in die Nachfolge hinein, dass wir deine Rettung annehmen, wenn wir davon hören, und dass wir uns von dir als unserem guten Lehrer unterweisen lassen, den Weg, den wir als deine Schafe gehen sollen in dieser Welt, dass auch wir ein Licht sind, das von dir zeugt. Unser Leben soll nicht auf uns bezogen sein, sondern auf dich bezogen sein, und dafür brauchen wir dich jeden Tag neu. Bitte hilf du uns dabei, in Jesu Namen. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied, und nach dem Lied möchten wir auch noch einmal eine Gebetsgemeinschaft haben und gemeinsam beten.